Aus dieser Gemeinde kam der Wunsch an mich heran, eine Predigt über die Wiederkunft Christi zu halten. Also, das ist heute das Thema. Vor ungefähr 95 Jahren, kurz nach dem Ersten Weltkrieg, kam der Glaube an die baldige Wiederkunft Jesu Christi in unsere Familie. Meine Großeltern wohnten damals in einer Kleinstadt in Nordrhein-Westfalen und sie gingen in eine Kneipe, um dort christliche Vorträge zu hören. Irgendwie hat es sie gepackt, hat sie davon überzeugt, was der Prediger damals gesagt hat, dass der Herr bald kommt. Und sie haben sich entschlossen, Siebentagsadventisten zu werden. Im Zentrum ihres Glaubens stand der zweitletzte Vers der Offenbarung. Es spricht, der dies bekommt, ja, ich komme bald. Amen. Ja, komm, Herr Jesus. Tachüs, bald. Und wenn meine Großeltern so in ihre Zeit geschaut haben, dann haben sie sich darin bestätigt gefunden, dass es wirklich nicht mehr lange dauert, bis Jesus kommt. Der Erste Weltkrieg wurde nicht nur von ihnen, sondern von vielen anderen auch als Zeichen der Zeit verstanden. In Matthäus 24, Vers 6 steht, ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Und das hatten sie ja nun gerade erlebt. Und zwar auf eine Art und Weise, wie es noch nie auf dieser Welt passiert war. Mein Großvater, der 4 Jahre lang Soldat war und den Krieg unverletzt überlebt hat, hat erfahren, wie Giftgas eingesetzt wurde. Musste sich auseinandersetzen mit diesen neuartigen Waffen, Panzer, kannte man bis dato nicht. Flugzeuge. Der erste Bombenangriff wurde von einer deutschen Maschine durchgeführt, so in der Nähe der englischen Kanalküste. Und dort hat der Pilot dann einfach die Bombe über Bord geworfen und sie fiel in den Garten eines Pastorenhauses und ist dort explodiert. Grabenkämpfe. All das kannte man vorher nicht. Und ich kann es nachvollziehen, dass mein Opa und meine Oma gesagt haben, ja, das ist es, der Herr kommt, und zwar bald. Inzwischen leben 4 Generationen in meiner Familie in diesem Glauben. Die 5. ist gerade geboren. Und wir können die Linie ausziehen in die Zukunft. Vor 40 Jahren, es fehlen noch genau 2 Wochen, habe ich meinen Dienst als Pastor in dieser Freikirche begonnen. Damals wusste ich nicht nur alle Antworten auf die Fragen der Welt. Ich war auch davon überzeugt, dass ich nie wieder in Rente gehe oder nie in Rente gehe, bis der Herr kommt. Heute sind es weniger als 40 Monate, dann kann ich in Rente gehen und im nächsten Jahr beginnt die Kür. Der Herr ist noch nicht gekommen. Bald. Der Herr kommt bald. Aber ich frage mich, und nicht nur ich, welchen Maßstab hat denn Gott bei diesem Begriff? Niemand, auch Gott, kann doch nicht allen Ernstes davon überzeugt sein, dass man 150 Jahre als bald bezeichnen kann. Oder vielleicht sogar die 2000 Jahre, ungefähr seitdem Jesus gen Himmel gefahren ist. Eine Generation, 2 Generationen kann man den Spannungsbogen aufrechterhalten, bald. Aber 4, 5 Generationen, mal ganz ehrlich, das glaubt doch keiner, oder? Es ist deswegen legitim, wenn Christen fragen, wann kommt der Herr? Und es ist auch legitim zu fragen, wie lange dauert es noch? Die einzige Antwort, die ich darauf kenne, das weiß kein Mensch. Es gibt zwar immer wieder so Versuche, sich dem Termin der Wiederkunft Christi ein wenig zu nähern. 2 möchte ich sagen, so 1980 war die Theorie, Jesus kommt 1983. Und zwar mit folgender Begründung, wir sind ja als Adventisten 1863 gegründet worden und von Noah wissen wir, 120 Jahre wurde gepredigt, dann kommt man ins Jahr 1983 und dann kommt der Herr. Er kam nicht. Einige Jahre später hatte ich so Briefe auf dem Schreibtisch, dass Jesus im Jahr 2000 kommt. Mit der Begründung 2000 Jahre von der Schöpfung bis zur Sintflut, 2000 Jahre bis zur Geburt Jesu und 2000 Jahre bis zu seiner Wiederkunft. Aber ganz ehrlich, all das ist religiöse Kaffeesatzleserei und hat nichts gebracht. Niemand kennt den Termin der Wiederkunft Jesu Christi als nur der Vater im Himmel. Deswegen nehme ich Jesus ernst. wenn er sagt, haltet aus, bleibt dabei. Und damit ist die Predigt zu Ende. Soon, but very soon, we are going to see the Lord. Bald, schon bald wird es sein, dann werden wir den Herrn sehen. Ein emotionales Lied. Und ich habe es gewählt, weil es so unter die Haut fährt. Und immer, wenn ich es höre und so wie Julia es gespielt hat und Joni, ich kann nicht anders. Ich muss mit den Fingern schnipsen, der Fuß bewegt sich, da ist Rhythmus drin. Da kommt Freude rüber. Und so ist es doch auch mit der Wiederkunft Christi, oder? Die Predigt ist ja noch nicht zu Ende, weil ich habe ja noch kein Amen gesagt. Einige wussten das und haben ein wenig gelächelt, haben mich ertappt. Es gibt noch ein bisschen mehr zu sagen. Und ich möchte anfangen mit einer Begriffserklärung. Es spricht, der dies bezeugt, ja, ich komme bald. Und auf diesen Text berufen wir uns immer, und ich habe ihn ja auch anfangs zitiert, aber dieses griechische Wort Tachys, was dort steht, meint nicht nur einen Zeitpunkt, der relativ nah an uns herangerückt ist, sondern er meint eigentlich, und das ist die erste Wortbedeutung, mehr eine Art und Weise, wie etwas geschieht. Man kann diesen Vers berechtigterweise übersetzen, siehe, ich komme schnell. Ich komme plötzlich, ich komme völlig überraschend, in einer rasenden Geschwindigkeit. Im Deutschen kennen wir ja den Tachometer, der die Geschwindigkeit misst. Und dieser Begriff geht zurück auf dieses griechische Wort Tachys. Es geht also weniger um die Fixierung eines Termins, als vielmehr um die Beschreibung einer Art und Weise, wie etwas geschieht. Und wenn ich mir das Neue Testament anschaue, dann muss ich sagen, das passt auch mehr in das Gesamtkonzept des Neuen Testamentes. Zeichen der Zeit sind für Adventisten eine wichtige Sache. Wenn ich sie mir anschaue, dann muss ich aber auch ehrlich damit umgehen. Ich finde sie faszinierend, aber nicht, weil sie die baldige Wiederkunft Jesu Christi ankündigen. Denn das tun sie eigentlich nicht. Ich finde sie aus einem anderen Grund faszinierend. Wenn wir uns näher mit diesen Zeichen der Zeit befassen, dann stellen wir fest, dass einige sehr speziell sind. Das ist zum Beispiel in Matthäus 24, Vers 29 der Fall, wo steht, sogleich aber nach der Bedrängnis jener Zeit wird die Sonne sich verfinstern und der Mond seinen Schein verlieren und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden ins Wanken geraten. Das passiert nicht oft. Ich kenne im Grunde genommen für die Verfinsternis der Sonne nur ein einziges Datum und das ist der 19. Mai 1780. In den Vereinigten Staaten ein ganz normaler Tag. Frühling. Die Sonne geht auf, es sind kaum Wolken am Himmel. Es muss ein schöner Frühlingstag werden, so sieht es aus. Morgens gegen 9 Uhr wird es dunkel. Es wird so dunkel, dass die Tiere von den Feldern, von den Wiesen zurückgehen in die Ställe. Es wird so dunkel, dass die Menschen in die Häuser gehen und Kerzen anzünden, weil sie sich sonst nicht orientieren können. Und das dauert den ganzen Tag. Es war keine Sonnenfinsternis. Ich habe in Nordfrankreich mal eine Sonnenfinsternis erlebt und das war schon interessant, zu erleben, wie rasend schnell es dunkel wird und nach 5 Minuten wieder hell. Und in dieser Phase, wo es ganz dunkel war, konnte man auch keine Zeitung lesen. Aber die Sonnenfinsternis in Nordamerika dauerte den ganzen Tag, von morgens bis abends. Es waren auch keine Wolken am Himmel. Man konnte die Sonne die ganze Zeit sehen. Jesus hat es vorausgesagt. Der Sternenfall. Das ist vielleicht nicht ein einmaliges Ereignis. Wenn wir durch den Meteoritenschwarm der Leoniden kommen mit unserer Erde, dann gehen viele Sternenschwärme nieder. Aber einer hat sich besonders eingeprägt in der Nacht vom 12. auf den 13. November 1832 hier im Nordteil Deutschlands entlang der Südküste der Ostsee. Die Berichte sagen, dass es nachts so hell war, dass die Leute wach geworden sind und dass sehr starke Geräusche zu hören waren. Millionen von Sternschnuppen sind gefallen. Spezielle Aussagen der Bibel. Wenn jemand das voraussagen kann, dann glaube ich ihm da auch, dass er recht hat, wenn er die anderen Dinge voraussagt, die sich noch nicht erfüllt haben. Andere Zeichen der Zeit sind ganz allgemein gehalten. Matthäus 24, Vers 6, Kriege. Statistiker sagen, seit der Geburt Jesu Christi hat es ungefähr 160 Jahre Frieden auf dieser Welt gegeben. Was ist Krieg für ein besonderes Zeichen? Hungersnöte. Hungersnöte hat es immer wieder gegeben. Ich kann sie gar nicht zählen. Die erste, die ich so bewusst wahrgenommen habe, waren Bilder aus Biafra. In diesem Sezessionskrieg in Nordafrika, wo die Menschen verhungert sind und sich mir Bilder aus dem Fernsehen eingeprägt haben, wo ich kleine Kinder mit Hungerödemen gesehen habe. Fürchterlich. Aber wie viel Hungersnöte hat es seitdem gegeben? Erdbeben. 1755 das Erdbeben von Lissabon mit dem anschließenden Tsunami und vielen tausend Toten. Im Jahr 1976 soll in China ein Erdbeben passiert sein mit ungefähr 1 Million Toten. Was sind die paar tausend in Lissabon? Vor kurzem hat in Hessen die Erde gebebt. In Thüringen genauso. Gesetzlosigkeit, sagt Jesus Christus. Und in Vers 14, Matthäus 24, spricht er davon, dass das Evangelium in der ganzen Welt verkündigt wird und dann, so sagt er, kommt das Ende. Es ist richtig, all das hat es immer schon gegeben. Diese allgemeinen Zeichen sind nichts Besonderes. Und ich glaube, dass wir in der Vergangenheit häufig damit falsch umgegangen sind, weil daraus nämlich ein eschatologischer Fahrplan gemacht worden ist. Irgendwo passiert etwas Schlimmes, irgendwo erfüllt sich so ein Zeichen der Zeit und schon kommt Sprung auf, Marsch, Marsch, der Herr kommt bald. Nach einem halben Jahr legen wir uns erschöpft zurück und stellen fest, war wieder nichts, der Herr ist nicht da. Aber bei dem nächsten Zeichen geht es auf die gleiche Art und Weise weiter. Doch immer wieder werden wir enttäuscht. Sollten wir vielleicht in unserer Betrachtungsweise über die Wiederkunft Christi etwas ändern? Haben wir möglicherweise einen falschen Blickwinkel? Tragen wir Scheuklappen und können nicht erkennen, in welcher Zeit wir wirklich leben? Es gibt 3 Aspekte, die ich in diesem Zusammenhang erwähnen möchte. Erstens, und ich denke, dass diese Aspekte zu einem Umdenken einladen. Erstens, Menschen, auch Christen, neigen dazu, Dinge falsch zu bewerten. Das ist so. Ich erinnere mich noch sehr genau an den Fall der Berliner Mauer und habe es mit großem Interesse verfolgt, wie ein kommunistischer Staat nach dem anderen sich von seinem System, politischen System getrennt hat. Ich erinnere mich noch sehr genau daran, an den Tag, als die Wiedervereinigung Deutschlands gefeiert wurde. und wie die Menschen der Überzeugung waren, jetzt sind alle Probleme dieser Welt gelöst. Es gibt diese beiden Blöcke, die sich feindlich gegenüberstehen, die den Krieg sogar in den Weltraum hineintragen wollten. Die gibt es nicht mehr. Es gibt diese Feindschaft nicht mehr zwischen Ost und West, zwischen Kapitalismus und Kommunismus. Es ist eine Zeit des Friedens angebrochen. Wie viele Kriege hat es seitdem gegeben? Auch hier in Europa? Balkankrieg? Ostukraine? Und schon springen irgendwelche Leute auf und sagen, wir haben Angst vor einem dritten Weltkrieg, der kommen könnte. Ich halte mich da lieber an das Wort von Petrus, der in 1. Petrus 5, Vers 8 sagt, seid nüchtern und wacht. Lasst euch nicht hin und her treiben. Und vor allen Dingen nicht in eine Euphorie hineinbringen, die immer wieder an irgendwelchen Daten, Ereignissen sich festmacht und hinterher doch enttäuscht wird. Das hält kein Glaube aus. Seid nüchtern, aber wacht. Und Jesus Christus sagt es genauso, indem er Matthäus 24, Vers 42 sagt, wacht. Ein Hausherr weiß nicht, wann der Dieb einbricht. Seid wachsam. Wichtiger als der Zeitpunkt der Wiederkunft Christi, wichtiger als den Zeitpunkt zu kennen und darüber Bescheid zu wissen, ist, so verstehe ich Jesus Christus, meine Wachsamkeit. Er möchte, dass ich darauf vorbereitet bin, innerlich darauf eingestellt bin. Er möchte, dass ich so lebe, dass der Herr jederzeit kommen kann. Deswegen sind für mich die Zeichen der Zeit kein eschatologischer Fahrplan, auf den ich schauen kann und sagen kann, ach, Vers 17 hat sich erfüllt, Vers 18 noch nicht, dauert noch 2 Jahre. Und Vers 19 muss ich auch noch erfüllen, wir haben noch 4 Jahre Zeit, bis der Herr kommt. Nein, genau das Gegenteil möchte Jesus in uns wachrufen und in uns aufbauen. Eine Wachsamkeit, die damit rechnet, dass der Herr jederzeit kommen kann. Und so ist das zu verstehen mit diesen Zeichen der Zeit. Wenn ihr seht, wie sie sich erfüllen, dann könnt ihr sicher sein, wenn ich euch sage, es gibt Kriege, Erdbeben, Not und dies und das und ihr merkt, dass das passiert, dann könnt ihr sicher sein, genau so wird sich die Wiederkunft Jesu Christi auch erfüllen. Ich finde es fantastisch, dass wir einen barmherzigen Gott haben, der mich immer wieder in meinem Leben daran erinnert. Jesus hat versprochen, er kommt. Jesus hat versprochen, er holt mich nach Hause. Und Gott erinnert mich durch diese Zeichen der Zeit daran. Sie sind für mich ein Merkstein, nicht zu vergessen, was er versprochen hat. Wir gehören nicht auf diese Welt, wir gehören in seine Gegenwart und da will er uns haben. Der zweite Punkt. Es gibt für manchen überraschenderweise im Neuen Testament 2 Linien, die bis zur Wiederkunft Christi reichen. Die erste ist die Katastrophenlinie. Das ist das, worüber wir häufig reden und nachdenken. Das sind diese Kriege, die Erdbeben, die Bedrängnis, die Not, all das. Und sie reicht bis zur Wiederkunft Christi. Das ist Tatsache. Und sie stammt von Jesus Christus. Aber es ist genauso Tatsache, dass eine 2. Linie von Jesus Christus stammt, nämlich die Normalitätslinie. Und sie steht ebenfalls in dem von uns so häufig zitierten Kapitel 24 in Matthäus, und zwar in den Versen 37 bis 41. Denn wie es in den Tagen Noahs war, so wird auch sein das Kommen des Menschensohns. Denn wie sie waren in den Tagen vor der Sintflut, sie aßen, sie tranken, sie heirateten, sie ließen sich heiraten, bis an den Tag, an dem Noah in die Arche hineinging, und sie betrachteten es nicht, bis die Sintflut kam und raffte sie alle dahin. So wird es auch sein beim Kommen des Menschensohns. Dann werden 2 auf dem Felde sein, der eine wird angenommen, der andere wird preisgegeben. 2 Frauen mahlen mit der Mühle, die eine wird angenommen, die andere wird preisgegeben. 2 stehen vorm Elbtunnel im Auto und ärgern sich wieder über den Stau und meckern und schimpfen. Und der eine wird angenommen, der andere nicht. 2 stehen bei Aldi an der Kasse und freuen sich, dass sie die kürzere Schlange erwischt haben. Aber dann muss die Frau wieder gerade in den Kassenstreifen wechseln und dann ärgern sie sich wieder und der eine wird angenommen und der andere nicht. Es gibt diese beiden Linien. Und in dieser 2. Normalitätslinie spricht Jesus davon, dass das ganz normale Leben, so wie wir es kennen, so wie es heute ist, weitergeht bis zur Wiederkunft Jesu Christi. Da steht nichts davon, dass die Christen alle in die Wälder flüchten. Da steht nichts davon, dass die Christen alle an die Wand gestellt werden und erschossen werden, um ihres Glaubens ins Gefängnis gehen. Nein. Es gibt unmittelbar vor der Wiederkunft Jesu Christi einen Bereich in dieser Welt, wo niemand auf die Idee kommt, dass der Herr Stunden oder Minuten nur noch braucht, bis er wiederkommt. Ist das vielleicht heute der Fall? Wann war denn das Jahr mit der schlimmsten Christenverfolgung, das die Welt je gesehen hat? Es war das Jahr 2013. Letztes Jahr. Gesicherte Zahlen sprechen davon, dass ungefähr 100.000 bis 150.000 Christen im vergangenen Jahr um ihres Glaubens willen gestorben sind. Getötet wurden. Christen werden verfolgt in vielen Ländern dieser Welt. Politiker bezeichnen sie inzwischen als die am meisten verfolgte Bevölkerungsgruppe auf dieser Erde. Und es findet nicht nur im Islam statt. Wenn du nach Nordkorea kommst, wie vor kurzem ein Amerikaner, und eine Bibel dabei hast, kannst du ins KZ wandern und 14 Jahre dort sitzen und vielleicht nie wieder herauskommen. Wie ist unsere Gesellschaft? Die Menschen heiraten und lassen sich heiraten. Sie gehen ihren Berufen, ihren Tätigkeiten nach. Sie kümmern sich um nichts anderes als um ihr tägliches Leben. Und keiner, und wir vielleicht auch nicht, rechnen wirklich damit, dass Jesus Christus bald kommt. Schnell, plötzlich, überraschend. Sodass selbst die Gläubigen nicht damit rechnen. Beide Linien reichen bis zur Wiederkunft Jesu Christi. Und nach meiner Überzeugung finden sie parallel statt in dieser Welt. Auf der einen Seite die schlimmsten Christenverfolgungen, Massaker und schreckliche Dinge. Und auf der anderen Seite Ruhe und Frieden. Und nichts Aufregendes passiert. Und der dritte Punkt. Die Bibel kennt Zeitketten, die ein Datum, ein Jahr beschreiben. Es gibt Könner, die können das auch jederzeit vorlegen und genau sagen, wie sich das erfüllt. Darauf will ich nicht hinaus. Es gibt die 42 Monate, die 3,5 Jahre oder 3,5 Zeiten, die 1260 Tage, die 1290 Tage, die 2300 Tage in Daniel. Wenn wir uns diese Zeitketten angucken, dann stellen wir fest, dass die letzte im Jahr 1844 endet. Danach ist es wie beim Fußballspiel. Wir haben ja gerade wieder Weltmeisterschaft. Ich weiß zwar nicht, wie die gestern gespielt haben, ob die in die Verlängerung gegangen sind oder Elfmeterschießen gemacht haben, um den Sieger zu ermitteln. Aber wir kennen alle dieses Prinzip, dass wenn in der regulären Spielzeit kein Tor fällt, geht man in die Verlängerung. Zweimal 30 Minuten. Das ist die Zugabe. Es gab mal eine Zeit, da wurde nach dem System des Golden Goals gespielt. Golden Goal bedeutet, dass in der Verlängerung die Mannschaft automatisch gewonnen hat, die das erste Tor schießt. Inzwischen ist es wieder anders. Inzwischen spielt man die 30 Minuten zu Ende, aber in diesem System des Golden Goals bedeutete das, die Verlängerung, das Spiel konnte nach 4,5 Minuten entschieden sein. Wenn nämlich eine Mannschaft nach 4,5 Minuten ein Tor geschossen hat, war sie Gewinner. Und das Spiel war zu Ende. Was hatte das denn für eine Folge? Das bedeutete, dass jeder in der Verlängerung von Anfang an höllisch aufgepasst hat. Der nächste Angriff konnte den Sieg bedeuten. Oder die bittere Niederlage. Und die Fußballspieler sind gerannt über den Platz, was das Zeug hergab. Vorne den Ball reinschießen, versenken. Oder nach hinten, um das Tor zu verhindern. Jeder will das Golden Goal. Es sind vielleicht nur noch Sekunden, Minuten bis zum Glück. Und man ist World Champion Sieger. Man ist Weltmeister. Gewinner des UEFA-Pokals, was auch immer. Was bedeutete das? Wachsam zu sein. So während der ersten 90 Minuten konnte man vielleicht noch mal ein bisschen hier und da rumtändeln, aber In der Verlängerung mit dem Golden Goal geht das nicht. Da muss man wachsam sein. Unser Golden Goal ist die Wiederkunft Jesu Christi. Wann? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wann der Herr sagt, die Zeit ist gekommen. Es ist doch wie bei der Geburt Jesu. In Galater 4, Vers 4 steht, als die Zeit erfüllt war, schickte Gott seinen Sohn auf diese Welt. Und in Lukas 9, Vers 51 steht, als die Zeit erfüllt war, ging Jesus ans Kreuz. Gott hat offensichtlich seinen eigenen Fahrplan. Er hat Kriterien festgelegt, die ihn sagen lassen, jetzt ist die Zeit erfüllt. Nur verraten hat er diese Kriterien nicht. Was bedeutet das für mich? Das bedeutet, dass wir in der Nachspielzeit leben. Es bedeutet, dass wir auf das goldene Goal warten. Es bedeutet, dass wir sehen, wie die Zeichen der Zeit sich erfüllen und wir sicher sein können, dass der Herr kommt. Ob bald oder in 50 Jahren, und das ist für mich nicht bald und für meine Enkelkinder erst recht nicht, ich weiß es nicht. Aber es bedeutet für mich auch noch etwas anderes. Es bedeutet das, was in Lukas 21, Vers 28 steht, wenn ihr seht, wie sich diese Dinge erfüllen, darum erhebet eure Häupter und freut euch, dass der Herr sich naht. Keine Angst, sondern Freude. Keine Hektik, sondern Gelassenheit. Und nun zurück zur Ausgangsfrage. Wann kommt der Herr? Vielleicht heute. Wenn Gott der Überzeugung ist, dass jetzt die Zeit erfüllt ist, dann kommt der Herr heute. Ich fahre heute Mittag vielleicht nicht mehr nach Hause. Vielleicht gehen wir gleich aus dem Gottesdienst nach draußen und schauen in den Himmel und sehen, wie Jesus da ist. Theologisch ist das möglich. Die Zeichen der Zeit, es gibt nichts, worauf wir warten müssten. Es gibt keinen gesicherten Zeitpunkt mehr in der Bibel. Den haben wir schon mehr als 160 Jahre hinter uns gelassen. Ich höre schon einige mich gleich ansprechen, wie ich es nach so einer Predigt öfters erlebe. Aber die sieben Plagen, die müssen doch kommen. Und die sieben Posaunen müssen sich noch erfüllen. Und hast du auch an Offenbarung 17, Vers 23 gedacht? Und dies und das. Und Ellen White schreibt, ja, irgendwie erinnert mich das an den Knecht, der von Jesus in diesem Gleichnis erwähnt wird. Und Jesus über ihn sagt, der hat die Einstellung, mein Herr kommt noch lange nicht. Der wusste ja, der reist da und dahin. Die Rückreise dauert so und so viele Wochen oder Tage. Das kann der gar nicht schaffen. Der braucht noch Zeit. Es erinnert mich aber auch daran, dass Paulus gesagt hat, wir, die wir leben und übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, werden nicht mehr sterben, sondern dem Herrn entgegengerückt werden. Dass Paulus davon überzeugt war, Jesus kommt zu seinen Lebzeiten noch wieder und er hat sich getäuscht. Und diese Dinge machen mich ganz einfach vorsichtig. Sie machen mich vorsichtig, denn ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wenn Jesus Christus wiederkommt und ich da noch stehe und sage, naja, was hast du jetzt mit den sieben Plagen gemacht? Und er sich so eine Stunde Zeit nimmt und sagt, komm, wir gehen mal ins Archiv. Bist ja gewohnt, ein bisschen zu lesen. Ich zeige dir mal die Abteilung, lies mal durch. Da steht's drin. Wer von uns meint denn wirklich zu wissen, all das, was sich auf dieser Welt in Gott durch Gottes Wort erfüllt? Wer ist denn wirklich so davon überzeugt, von sich selbst und seinem Wissen überzeugt, dass er meint, er könnte alles erklären? Und er hätte für jede biblische Frage eine Antwort. Paulus sagt, unser Wissen ist Stückwerk. Wer Zeitpunkte erwartet, Ereignisse erwartet und diese Haltung einnimmt, es muss sich erst noch das und das erfüllen, bis der Herr kommt, tut dem Gedanken und der Intention des Neuen Testamentes Unrecht. Deswegen sagt Jesus, wachet. Wachet und seid vorbereitet. Die Zeit, dass der Herr kommt, ist reif. Aber wichtiger als die Frage, wann er kommt, ist mein Wissen darum, wie er kommt. Plötzlich, überfallartig, rasend schnell. Auch die Gläubigen rechnen nicht damit. Das ist Gottes Goal. Golden Goal. Und dann dann gehen wir nach Hause.